Schönen guten Morgen meinerseits. Es ist doch schön, dass wir auf diese Weise per Livestream miteinander Kontakt haben dürfen und auch diese Gottesdienste miteinander auf diese ungewöhnliche Weise feiern dürfen. Heute möchte ich mit meiner Predigtreihe, die ich im Lukas-Evangelium schon angefangen habe, weitermachen. Auf einer Folie seht ihr, wie ein großes Schiff zum Ammersee transportiert wird. Das ist ein Schwertransport. Ab und zu sind solche Schwertransporte nötig, wenn ganz große Teile von einem Teil Deutschlands ins andere transportiert werden. Und das braucht eine gründliche Vorbereitung. Ihr seht, wie dort das Schiff in die Kurve hineingepasst wird und somit müssen alle Kurven auf der Strecke berechnet werden, damit der Transport hineinpasst. Alle engen Stellen auf der Strecke müssen ausgemessen werden. Oft müssen Bäume entlang der Strecke gestützt werden. Wenn es unterwegs Brücken gibt, die nicht stark genug sind, das Gewicht zu tragen, werden auf die Brücken weitere Verstärkungen draufgebaut, damit die Brücke das Gewicht tragen kann. Alle Unterführungen müssen wegen der Höhe kontrolliert werden. Alle Ampeln, die im Wege stehen, werden abgebaut, damit dieser Schwertransport von der Höhe, von der Breite, von der Länge durchpasst. Etwas Ähnliches geschah ungefähr vor 2000 Jahren, kurz vor der Geburt Jesu Christi. Ich lese eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, aus dem ersten Kapitel vom Vers 12 bis 25. Und als Zacharias ihn sah, das heißt den Engel, erschrak er. Und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon vom Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, von Gott, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden, und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, dann ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach, so hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hatte, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Der Engel Gabriel besuchte den Zacharias und kündigte ihm die Geburt eines Sohnes an. Er besuchte ihn im Tempel, während Zacharias seinen Dienst verrichtete. Der Engel sprach zu Zacharias und sagte zu ihm: Zacharias, du sollst deinen Sohn Johannes nennen. Der Name bedeutet, Gott ist gnädig. Für das Volk Israel beginnt mit der Geburt dieses Sohnes eine besondere Gnadenzeit. Wer ist denn dieses Kind? Warum musste ein wichtiger Engel vom Himmel herabkommen, um seine Geburt anzusagen? Der Engel erklärte dem Zacharias, was an diesem Kind so Besonderes sein wird. Er sagte: Seine Eltern, aber auch viele andere Menschen werden sich an ihm und an seinem Leben sehr freuen. Es ist eine große Freude für die Eltern, wenn ihre Kinder etwas Besonderes im Leben erreichen. Die Freude bei Zacharias und Elisabeth sollte eine andere sein. Johannes wird groß vor Gott sein. Es sollte keine Freude im Sinne der Welt werden, dass er reich wird oder viele Kriege gewinnt oder ein langes Leben haben wird. Für gottesfürchtige Eltern ist das eine große Freude, wenn ihre Kinder bei Gott Gnade gefunden haben. Aus der Sicht des ungläubigen Menschen war das Leben des Johannes ein nicht gelungenes Leben. Er hatte keine eigene Familie, er war arm, er wurde im Alter ca. 31 Jahre enthauptet. Aber wie ganz anders sieht das Leben eines Menschen aus der Sicht Gottes aus? Jesus sprach später über den Johannes und sagte: Johannes ist der größte Prophet aller Zeiten gewesen. Nachzulesen in Matthäus Evangelium 11, Vers 11. Was bringt es, wenn ein Mensch reich ist, ein langes Leben hat, viel Ehre und Ansehen, und dann wird er sterben und vor Gott stehen, und er wird ihm sagen: Geh von mir in die ewige Finsternis, ich habe dich nie gekannt. Als weiteres sagt der Engel: Johannes soll kein starkes Getränk trinken. Und das war, oder das könnte für seinen Vater schon ein wichtiger Hinweis sein. Enthaltsamkeit vom Alkohol im Alten Testament war ein Gebot für Gottgeweihte. Wenn wir das vierte Buch Mose aufschlagen, das sechste Kapitel vom Vers 2, da steht geschrieben: Rede zu den Söhnen Israel und sprich zu ihnen. Wenn jemand, ein Mann oder eine Frau, etwas Besonderes tut, indem er das Gelübde eines Nazareas gelobt, um für den Herrn geweiht zu sein, dann soll er sich des Weines und des Rauschgetranks enthalten. Essig von Wein und Essig von Rauschgetrank soll er nicht trinken, und keinerlei Traubensaft soll er trinken, und auch Trauben, frische oder getrocknete, sollte er nicht essen. Das war ein Gebot für Gottgeweihte, für Menschen, die ihr Leben oder etwas, eine gewisse Zeit ihres Lebens Gott weihen wollten. Diese Menschen, die sollten diese Gebote einhalten. Solche Gottgeweihte waren zum Beispiel der Richter Simson, der Prophet Samuel und etliche andere Persönlichkeiten im Alten und auch im Neuen Testament. Jetzt wusste Zacharias, dass sein Sohn Johannes zu einem Prophetendienst berufen wird. Als weiteres sagte der Engel Gabriel, dass Johannes noch vor der Geburt vom Heiligen Geist erfüllt sein wird. Die alte Luther-Übersetzung sagt, noch im Mutterleibe. Andere Propheten wurden zeitweise vom Heiligen Geist ergriffen. Johannes dagegen sollte eine ständige Begleitung durch den Heiligen Geist haben, schon vom Mutterleibe. Solches Wirken des Heiligen Geistes hat es noch nie vorher unter den Propheten gehabt, dass ein Prophet vor der Geburt schon vom Heiligen Geist geleitet wurde. Nach und nach wird dem Zacharias deutlich, welche Bedeutung sein Sohn haben wird. Doch warum brauchte Johannes diese besondere Ausrüstung für seinen außergewöhnlichen Dienst? Warum diese Vollmacht? Gabriel erklärte ihm, und er sagt, erstens, er wird viele aus dem Volk Israel zu ihrem Gott bekehren. Johannes wird ein sehr großer Evangelist sein. Durch Johannes sollte eine Erweckung im Volk Israel geschehen. Und zweitens, was der Engel hier sagt, Johannes wird mit der Kraft des Elia wirken. Das war für Zacharias ein weiterer Grund, die Ohren zu spitzen. Es war etwas Besonderes, eine Ankündigung, die für ihn verständlich sein müsste. Diese Ankündigung war für jeden gläubigen Juden jener Zeit sehr aussagekräftig. Denn das, was der Engel Gabriel hier sagte, war ein Zitat aus dem Prophet Malachi. Malachi hatte mit genau diesen Worten angekündigt, dass Gott eines Tages persönlich sein Volk besuchen wird. Und bevor Gott kommt, sollte ein Prophet in der Kraft des Elia kommen und diesen Besuch für Gott vorbereiten. Damit wir verstehen, wie präzise dieser Text geschrieben ist, lese ich ihn aus dem Propheten Malachi, Kapitel 3, Verse 1, 2 und dann Verse 20 und 23. Siehe, ich will meinen Boten senden, sagt der Prophet Malachi, der vor mir her den Weg vorbereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er wird mit Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge des Wäschers. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie Mastkälber. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. In diesem Text sagt Malachi, es wird die Zeit kommen, dann wird der Herr Zebaoth persönlich in den Tempel nach Jerusalem kommen. Er wird kommen, um sein Volk Israel zu richten. Er sagt, dieses Gericht wird wie ein Tiegel eines Schmelzers sein. Dann werden die Gottlosen bestraft sein. Aber den Gottesfürchtigen wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Dann werden die Gerechten sich freuen. Doch bevor er, der Gott Israels, kommt, wird er den Elia schicken und der wird das Volk für diesen Besuch Gottes vorbereiten. Diese Ankündigung war im Volk Israel bekannt. Sie warteten auf den Elia. Die Schriftgelehrten lehrten über dieses Kommen des Herrn und über den Elia, der kommen wird und den Weg vorbereiten. Sie lehrten das in ihren Synagogen. Das ist uns im Neuen Testament nachgewiesen, das ist schriftlich. In Matthäus 17, Vers 10 fragen die Jünger, und die Jünger fragten ihn und sprachen, was sagen denn die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Also die Schriftgelehrten haben in ihren Synagogen es gelehrt, sie haben es gekannt, diese Schrift. Sie warteten auf diesen Elia. Eines Tages fragte Jesus seine Jünger, was die Menschen wohl über ihn, über Jesus sagen, wer sei er? Dann haben sie gesagt, die einen haben gesagt, du bist ein Prophet, die anderen haben gesagt, du bist der auferstandene Johannes, die dritten aber haben gesagt, du bist der Elia, der da kommen soll. Also anhand von diesen Bibelstellen merken wir, dass dieses Kommen des Elia war angekündigt und es war bekannt. Und umso mehr musste es auch der Zacharias wissen. Malachi war nicht der Einzige, der diesen Elia als Wegbereiter angekündigt hatte. Auch der Prophet Jesaja sprach von diesem Kommen des Herrn und von dieser Vorbereitung. Wir lesen in Jesaja Kapitel 40, Verse 3 und 4, da steht geschrieben: Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Jesaja erklärt das sehr bildlich, wie dieser Prediger aus der Wüste, der Johannes, für Gott den Weg vorbereiten wird. Er sagt, jedes Tal soll aufgeschüttet werden, mit Erde oder mit festem Grund. Jeder Hügel soll abgetragen werden, damit der Weg für den König der Herren, für den Herrn dieser ganzen Welt vorbereitet ist, wenn er in den Tempel in seinen Tempel nach Jerusalem kommt. Zur Zeit des Jesaja war diese Bauart nicht bekannt. Aber 500 später, als die Römer ihr Reich aufbauten, dann wandten sie das erste Mal in der Weltgeschichte diese Methoden. Sie haben Täler aufgeschüttet, sie haben Viadukte und Aquädukte gebaut, wo sie die Täler auch überbrückt haben. Sie haben Hügel abgetragen, sie haben feste Straßen gebaut und somit ihr berühmtes Wegnetz aufgebaut. Und dieses Bild bringt 500 Jahre früher der Jesaja und sagt, wenn der König der Könige kommen wird, dann wird jemand kommen und wie für einen Schwerttransporter den Weg vorbereiten, damit Gott zu seinem Volk kommen kann. Wenn ein Schwerttransport kommt, dann muss dieses Ereignis gut vorbereitet werden. Wie wird Elia oder wie wird dieser Johannes, der jetzt angekündigt wurde, seine Geburt, wie wird er den Weg für Gott vorbereitet? Hier steht geschrieben, er wird die Menschen zur Umkehr und zur Buße führen. Und es wird eine große Versöhnung stattfinden. Eltern werden sich mit ihren Kindern versöhnen und Kinder werden zu ihren Eltern kommen und um Vergebung bitten. Lasst uns heute eine wichtige Wahrheit lernen. Buße macht den Weg frei für das Wirken Gottes. Das war schon im Alten Testament in Israel so. Das hat Gott dem Volk Israel vielfach erklärt. Damit ich euch segnen kann, damit ich bei euch Gutes wirken kann, damit ich euch eure Sünden vergeben kann, sollt ihr Buße tun. Wenn ihr Buße tut, werde ich in eurer Mitte wirken. Ich lese eine Bibelstelle aus dem Propheten Jesaja 58 vom Vers 6. Da spricht er vom Fasten und von der Buße im Volk Israel. Und der Prophet Jesaja sagt, das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, und reiß jedes Joch weg. Brich den Hungrigen dein Brot. Und die elend oder ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entziehe dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie eine Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, sieh, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest. Der Prophet Jesaja sagt, wenn du dein Leben in Ordnung bringst, dann kann Gott in deiner Mitte wirken. Dann wird er dir das Heil schenken. Dann wird bei dir die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Gott erklärte im Alten Testament das sehr anschaulich. Er hat gesagt, vergib deinen Schuldigern. Kehr dich ab von deiner Sünde. Gib dem Hungrigen zu essen. Versöhne dich. Gib das Gestohlene zurück. Tue kein Unrecht. Und dann wird Gott dir seine Gerechtigkeit schenken. Das können wir bei dem Zöllner Zachäus so deutlich sehen. Als er von der Predigt Jesu Christi berührt war, als er das hörte, war er bereit, sein Leben in Ordnung zu bringen. Und er sagte, ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Vers 8, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, und er hat viel betrogen, so gebe ich es vierfach zurück. Zachäus war bereit, sein Leben in Ordnung zu bringen, als die Predigt, die Botschaft von Jesus Christus sein Herz berührte. Auch im Neuen Testament öffnen Glaube und Buße die Tür für das Gnadengeschenk Gottes für die Wiedergeburt. Als Petrus das erste Mal zu Pfingsten öffentlich predigte von der Auferstehung Jesu Christi, dann nahmen viele Menschen diese Botschaft auf und fragten, was sollen wir denn tun, damit wir gerettet werden? Und Petrus sprach zu ihnen, Apostelgeschichte 2, 38, tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt, damit man die Gabe von Gott, das ewige Leben, das Geschenk des ewigen Lebens empfangen kann, sagt Petrus, muss man Buße in seinem Leben tun, muss man sein Leben in Ordnung bringen, muss man Gott die Möglichkeit geben, in seinem Leben zu wirken. Petrus sagt, bereut eure Sünden, bringt euer Leben in Ordnung, bittet Gott um Vergebung und dann wird Gott euch den Heiligen Geist schenken. In Apostelgeschichte 3, Vers 19 lesen wir, so tut nun Buße und bekehret euch, dass eure Sünde getilgt werden. Gründliche Buße ist sehr wichtig für das Wirken Gottes. Buße bedeutet, die Sünde bereuen und lassen. Buße bedeutet, sein Leben zu bereinigen, in Ordnung bringen. Buße bedeutet, bei Gott und Menschen um Vergebung zu bitten. Buße bedeutet, selber auch zu vergeben. Und dann verschwindet Streit. Dann versöhnen sich Kinder mit den Eltern und Geschwister miteinander. Wenn Menschen Buße tun, dann wird der Hungrige satt. Jedes Jahr finden Ostermärsche der Friedensbewegung statt. Es wird gegen Krieg protestiert. Es ist nicht schwer, auf dem Marktplatz gegen Krieg in Afghanistan oder in Jemen zu protestieren. Aber in den eigenen Familien tobt oft der Krieg. Streit, Scheidungen, Gewalt. Aber wenn Friede im eigenen Herzen fehlt, dann fehlt der Friede auch auf der ganzen Welt. Ohne Buße findet kein Mensch das Heil. Buße ist nicht nur ein Empfinden, Es ist nicht, Entschuldigung, Buße ist nicht nur eine Empfehlung, Buße ist ein Befehl Gottes. Gott befiehlt den Menschen, Buße zu tun. Wir lesen in Apostelgeschichte 17, Vers 30 die berühmte Rede des Apostel Paulus. Und da sagt Paulus: Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Buße ist nicht eine Option. Buße ist ein Befehl Gottes an uns Menschen. Wir müssen Buße tun, damit Gott in unserem Herzen wirken kann. Wer dem Ruf Gottes gehorsam ist, der tut Buße. Und dem wird das großartige Geschenk der Gnade gegeben. Wer sich verweigert, der wird verdammt werden. Ich denke, diese Frage oder dieses Wirken des Johannes, dass er Buße bewirken wird, dass er das Volk zur Buße führt, das sollte auch uns wichtige Fragen stellen. Welchen Raum nimmt Buße in unserem Leben ein? Bist du zur Versöhnung bereit? Machst du im Streit den ersten Schritt? Achtest du darauf, dass Ungerechtigkeit in deinem Leben keinen Raum findet? Auch nach der Bekehrung soll Buße immer wieder in unserem Leben stattfinden. Das ist der Prozess der Heiligung. Wir lesen im 1. Johannesbrief im 1. Kapitel: Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir unsere Sünden bekennen und bereinigen, dann wirkt Gott in uns. Jakobus sagt: Bekennet also einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Die Aufgabe des Johannes zeigt uns, welche Bedeutung die Buße für das Wirken Gottes hat. Sünde trennt von Gott. Im Alten Testament hat Gott durch die Propheten gesagt: Meine Hand ist nicht zu kurz, dass ich euch nicht helfen könnte. Aber er sagt: Eure Sünden trennen euch und mir, dass ich euch nicht helfen kann. Jetzt hatte Zacharias diese Botschaft gehört. Er kannte die Schrift und darum hat er die Botschaft ganz gewiss verstanden. Doch er konnte nicht glauben. Lukas 1, Vers 18, das steht geschrieben: Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Glaube ist, wenn wir eine Zusage Gottes im Vertrauen so annehmen, als ob sie schon geschehen ist. Glaube ist, wenn wir Gott mehr vertrauen als unseren Augen. Glaube ist, wenn wir Gott Unmögliches zutrauen, dass er es möglich macht. Warum konnte Zacharias nicht glauben? Ein Engel Gottes vom Himmel kam und kündigte es ihm an. War das nicht genug? Wenn der Engel Gottes zu Samuel kommt und ihm nachts erscheint oder frühmorgens vor dem, bevor er zur Arbeit geht und ihm diese Botschaft bringt: Samuel, wirst du glauben? Bestimmt. Zacharias konnte es nicht glauben. Warum? Weil Zacharias vielleicht auf seine alte Haut schaute, wie die verschrumpelt war, wie sie nicht mehr frisch war. Vielleicht dachte er an seine Frau. Vielleicht dachte er an sein krankes Herz, das ihm immer wieder Probleme machte. Aber er schaute nicht auf die Größe Gottes. Und darum sagte der Engel Gabriel: Wenn Gott etwas verspricht, dann tut er es auch. Aber weil du Gott nicht geglaubt hast, wirst du ab jetzt stumm sein. Jetzt brauchst du nicht mehr glauben, Zacharias. Du wirst es sehen. Wer sieht, der braucht nicht mehr Glauben. Wenn wir wollen, dass unser Glaube größer wird, dann sollten wir nicht auf uns und auf unsere Möglichkeiten schauen. Was kann ich mit meiner eigenen Kraft schaffen? Dann sollten wir auf die Größe Gottes schauen. Vorher haben wir schon aus dem Propheten Jesaja etwas gelesen von diesem großen Wegbereiter, der kommen wird in der Kraft des Elia und den Weg für Gott vorbereiten. Und in dem gleichen Kapitel, anschließend an diesen Text, den wir vorher schon gelesen hatten, zeigt Jesaja, mit welchem Gott wir es zu tun haben. Und ich lese weiter vom Vers 18, Jesaja 40 vom Vers 18. Mit wem wollen wir denn Gott vergleichen? Oder was für ein Abbild wollt ihr von ihm machen? Der Meister gießt ein Bild und der Goldschmied vergoldet's und macht silberne Ketten daran. Wer aber zu arm ist für so eine Gabe, der wählt ein Holz, das nicht fault, und sucht einen klugen Meister dazu, ein Bild zu fertigen, das nicht wackelt. Wisst ihr denn nicht? Hört ihr denn nicht? Ist euch nicht von Anfang an verkündigt? Habt ihr es nicht gelernt von Anbeginn der Erde? Er thront über dem Kreis der Erde. Und die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat all das geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. In diesem Abschnitt zeigt Jesaja einen krassen Gegenstand oder einen krassen Gegensatz. Er sagt, die Heiden, die machen sich goldene Götzen. Sie machen etwas, eine Gestalt, und dann beziehen sie diese Gestalt mit Gold. Andere, die nicht reich genug sind für Gold, die nehmen sich edles Holz, welches nicht fault. Daraus machen sie sich einen Gott, nageln den mit Nägeln an Brett fest und tragen ihn mit sich und schauen, dass er nicht wackelt und nicht umfällt. Und er sagt, von diesem Gott erwarten sie sich Hilfe. Und Jesaja sagt, wie anders ist unser Gott. Unser Gott hat mit seinem mächtigen Wort Himmel und Erde gemacht. Und er sagt, er hat die Erde gemacht und schaut auf die Erde und die Menschen sind für ihn wie Heuschrecken. Und er sagt, er hat über die Erde den Himmel oder die Luft gespannt wie ein Zelt, in dem sie geschützt wohnen können. Entspricht den neuesten Vorstellungen der Moderne. Und er sagt, und dieser Gott, der hat alle Sonne und Mond und Sterne, alle hat er sie gemacht. Und er sagt, die Sterne sind so viele. Heute wissen wir, dass es so viele Sterne gibt, dass man sie nicht zählen kann. Und er sagt, und unser Gott, hat diese Sterne nicht nur gemacht, er weiß nicht nur, wie viele sie sind, sondern er hat jedem Stern einen Namen gegeben. Und Jesaja sagt, mit diesem Gott, der jeden Stern mit Namen kennt, mit diesem Gott, der die Vergangenheit und die Zukunft kennt, der die Geschehnisse auf dieser Welt bestimmt, der den Bösen ein Ende setzt, der jede Ungerechtigkeit richten wird, der jede gute Tat und alles, was in Gott geschehen ist, in Gott gewirkt wurde, belohnen wird. Mit diesem Gott haben wir zu tun. Wir sollten Gott und seinem Wort vertrauen und gehorsam sein. Wer auf sich schaut, der wird seine Grenzen immer wieder neu erkennen. Schaue nicht auf dich. Schaue nicht auf deine Kraft. Schaue auf Gott. Und für ihn ist kein Ding unmöglich. Alles, was er sagt, wird er tun. Gott ruft auch uns täglich neu zum Glauben auf. Glaube an ihn. Glaube ihm. Vertraue ihm. Vielleicht hast du dein Leben noch nie unter die Herrschaft Gottes gestellt. Dann ruft dich das Evangelium zum Glauben und zum Gehorsam auf. Vielleicht bist du schon lange ein Kind Gottes und dennoch ermutigt die Bibel, dich täglich neu das Evangelium im Glauben neu zu leben. Wo ist heute deine Herausforderung des Glaubens? Wo vertraust du Gott noch nicht ganz? Du lebst nicht so, als Gott jeden Tag deines Lebens bestimmt. In welchen Bereichen des Lebens darf Gott bei dir noch nicht herrschen? Wo vertraust du ihm noch nicht? Bei deinem Geld? Bei der Wahl des Ehepartners? Machen vielleicht Sorgen dich kaputt und du vertraust Gott nicht, dass er auch Herr über deine Sorgen ist? Kannst du jemandem nicht vergeben? Vielleicht kannst du von jemandem die Vergebung nicht annehmen. Meinst du, dass deine Sünde oder deine Versuchung zu groß ist? Das Beispiel des Zacharias, das zeigt uns, das ist ein Aufruf, dass wir heute wieder neu anfangen, im Glauben mit Gott zu leben. Zwei Dinge sollten uns heute wichtig sein. Die Bedeutung der Buße und die Wichtigkeit des Glaubens. Gott segne uns im Nachdenken. Amen. Ich werde noch zum Schluss beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir danken dir, dass dein Wort so wunderbar und groß ist. Wir danken dir, dass du uns in deinem Wort zum Glauben ermutigst. Wir danken dir, dass die Dinge, die du angekündigt hast, manchmal viele Jahre im Voraus, Jahrhunderte im Voraus, die erfüllen sich wortwörtlich, wie zu der Zeit des Zacharias, so auch zu unserer Zeit. Wir danken dir, dass du ein allmächtiger und großer Gott bist. Und wir bitten dich, hilf uns doch. Hilf uns, dass wir dir neu vertrauen, dass wir im Glauben immer wieder neu zu dir kommen und im Gebet unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Niederlagen vor dich bringen und bei dir neue Kraft schöpfen. Du wirst uns neue Kraft geben. Segne uns. Amen.